Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
Guten Abend. In der kommenden halben Stunde wieder live aus dem Haus der Berliner Festspiele vom Internationalen Literaturfestival. Herzlich willkommen. In der heutigen Sendung blicken wir auf den Solidaritätsabend für die Ukraine. Seit 3,5 Jahren führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Weltordnung ist im Umbruch. Aber was bedeutet das für Schriftstellerinnen und Journalisten? Darum geht es heute auf der großen Bühne. Organisiert ist der Abend vom PEN Berlin, PEN Ukraine und dem Ukrainischen Institut. An Gedenken an Viktoria Amelina, ukrainische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die vor 2 Jahren von einer russischen Rakete getötet wurde. Ich bin sehr froh, dass meine Kollegin Natascha Freundl wieder in die Sendung gekommen ist, zusammen mit der ukrainischen Autorin und Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljarczuk, die in Wien lebt. Hallo Tanja, hallo Natascha.
Hi, hallo.
Ja, hallo Łukasz.
Tanja, du hast dich nach der Vollinvasion Russlands gegen dein Heimatland, die Ukraine, als, Zitat, gebrochene ehemalige Autorin bezeichnet. Eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und in die Sprache verloren hat. Und trotzdem hast du weitergeschrieben irgendwann. Und es erscheinen ja auch einfach ganz viele neue Bücher in der Ukraine. Also welche Rolle spielt die Literatur heute in der Ukraine?
Ja, das ist eine schwierige Frage für eine Schriftstellerin, die deren Land im Krieg ist. Es ist eine große Enttäuschung gewesen für mich als Autorin. Ich habe mich deshalb so genannt, dass ich ehemalige Autorin bin. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass das Schweigen keine Option ist. Und seit diesen 3,5 Jahren schreibe ich nichts mehr Fiktionales, aber jeden Tag praktisch etwas anderes, Vorträge, Essays, Essayistisches, also das, was die Realität überhaupt in Worte fassen kann. Also das ist das Wenigste, was ich machen kann. Und ich glaube, dass für die vielen Schriftsteller und Schriftstellerinnen in der Ukraine das ist das Gleiche. Sie glauben nicht, dass ein Buch oder ein Text den Krieg stoppt, aber die Literatur und Kultur und das Weitermachen macht uns zu Menschen. Und erlauben uns weiterhin unter solchen unmenschlichen Umständen Menschen bleiben.
Du bist in Ivano-Frankivsk geboren, hast in Kiew als Journalistin gearbeitet und lebst aber seit 2011 in Wien. Du schreibst auf Ukrainisch und Deutsch. Wie geht es dir persönlich als Brückenbauerin, als Vermittlerin zwischen diesen beiden Welten?
Ich habe immer gesagt, dass ich auf der Brücke lebe, zwischen zwei Ufern. Und manchmal auch unter der Brücke, weil es mir alles Mögliche schon passiert ist. Und es gibt natürlich Nachteile und Vorteile. Ein Nachteil ist, dass ich nirgendwo zu Hause mehr bin, weder in der Ukraine noch in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Ich kenne zwar sehr gut diese zwei Ufern, aber immer wieder kehre ich zurück auf diese Brücke, wo beide zu sehen ist. Und das ist eigentlich schwierig, denn diese Brücke muss man noch bauen. Es gibt sehr vieles zu tun. Und ich glaube, dass weder die Ukraine Deutschland noch Deutschland die Ukraine wenig versteht, immer noch. Obwohl seit 3 Jahren sehr viel getan wurde, trotzdem merke ich, wie schwierig das ist, manche Sachen in Deutschland aus der ukrainischen Perspektive zu erklären.
Natascha, du hast Tanja vor kurzem in der Ukraine getroffen. Ihr wart beide bei einem internationalen Literaturfestival Meridian in Czernowitz.
Genau, und mich hat in Czernowitz beeindruckt, welcher Lebenshunger dort herrscht, auch welche Lebensenergie, auch welches große Interesse für die Literatur. Und ich wollte dich zum Anfang, Tanja, mal fragen, weil wir keine Gelegenheiten hatten, darüber zu sprechen, wie es für dich war in Czernowitz jetzt.
Nicht nur du bist so überrascht, Natascha, wenn du die Ukraine und diese Blutezeiten der Kultur in der Ukraine siehst. Eigentlich sollten viele Menschen, viele, die genug mutig sind, in die Ukraine zu fahren und das zu sehen. Die Ukraine liegt nicht in den Ruinen. Natürlich gibt es Orte, wo es schon fast praktisch keine Menschen mehr leben. Aber in anderen Orten blüht die Kultur, blüht die Buchbranche, was mich enorm freut und überrascht die ganze Zeit, denn ich nicht verstehe, warum man Bücher macht und warum man Bücher unter solchen Umständen kauft. Also es gibt wirklich unglaublich viele neue Verlagen, neue Buchhandlungen. Und also das heißt, dass die Menschen Bücher kaufen und die Bücher sind nicht mehr so billig in der Ukraine. Ein Buch jetzt gerade habe ich gekauft um 20 Euro. Es ist wirklich viel. Und trotzdem sind die Buchhandlungen voll mit Menschen auch. Und das gibt Hoffnung, obwohl ich das Wort Hoffnung nicht mehr mag. Das bringt, das macht einfach, ja toll, du hast das selbst gesehen, nicht?
Ganz genau.
Die volle Säle mit jungen Menschen in diesem Festival.
Junge, schöne, begeisterte Menschen. Und du hast dort, Tanja, auf deinem Podium auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, dass den Verteidigungskampf der Ukraine im deutschsprachigen Raum zu vermitteln. Und ich würde dich gern nochmal darauf ansprechen und fragen, woran es liegt, dass es so schwer ist, hier klar zu machen, dass für die Freiheit gekämpft werden muss und gekämpft werden kann?
Es gibt zwei Gründe. Historische Unterschiede, also historische Erfahrungen haben wir andere. Die Ukraine war stets eine staatenlos, war Opfer der Nachbarländer oder Nachbardiktaturen die ganze Zeit, was Deutschland nicht war. Und Deutschland hat eine andere Erfahrung gemacht, nämlich Tätererfahrung. Und uns ist das deswegen so schwer zu verständigen, weil man in Deutschland nicht wirklich versteht, was das ist, in einem Massengrab unterzugehen. Und zweiter Grund, warum man so schwierig hier in Deutschland die Ukrainer versteht, weil sie keine Angst haben, ihre Identität zu verlieren. Auch wenn die Russen hierher kommen, sie werden euch nicht sagen, ihr existiert nicht. Und wenn sie in die Ukraine kommen und was sie schon jetzt machen, das bedeutet, sie existieren nicht mehr. Und es geht ja nicht nur einfach bloß um eine Okkupation, was in Deutschland man hofft, wenn so weit kommen käme, dann ist das halt eine Okkupation. Wir haben schon das gehabt. Ja. Also unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche historische Background. Ja. Und trotzdem denke ich, dass man, wenn man schon Russland wirklich verstehen will, soll man die Opfer zuhören und nicht, weil die Opfer haben was zu sagen.
Und wir können jetzt auch ganz viel erfahren über die ukrainische Literaturgeschichte dank deines Engagements. Du hast zusammen mit der Übersetzerin Claudia Date die ukrainische Klassikerbibliothek gegründet und wirst damit auch durch die Literaturhäuser touren. Der erste Termin wird sein am 13. Oktober im LCB in Berlin oder einer der Termine. Und geplant sind im Wallstein Verlag 8 Bände bis 2027 mit Werken unter anderem von Taras Schewtschenko, Lesja Ukrainka, Ivan Franko und anderen. Was können die deutschen Leserinnen und Leser da entdecken?
Eine große Kultur, die man hier in Deutschland überhaupt nicht kannte. Man dachte immer, dass die Ukraine ab 1991 da war und ihre Bücher begonnen hat zu schreiben. Und das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich ist es ein Wunder, dass so eine staatenlose Nation wie die Ukraine haben so viele Jahrhunderte eine prachtvolle Kultur geschaffen, ohne eben eine Stadt zu haben. Und mir war es sehr wichtig, also wenn ich früher gesagt habe, man muss die Opfer zuhören, dann dachte ich mir, aber es gibt ja nichts zu lesen. Ukrainische klassische Literatur existiert auf Deutsch praktisch nicht. Entweder ist das eine DDR-Übersetzung, ideologisch geprägt und nicht mehr relevant heutzutage, oder sind diese Übersetzungen in solchen Verlagen, die man nicht mehr findet, also in quasi Hobbyverlagen erschienen vor vielen, vielen Jahren. Also es war mir wirklich dann plötzlich klar, dass ich diese Bibliothek gründen muss, und Gott sei Dank habe ich so viele Menschen rundherum gefunden, die auch Institutionen, die dieses Projekt unterstützt haben.
Vielen Dank euch beiden.
Ja,
vielen Dank
auch.
Tanja Maljatschuk und Radio 3-Kollegin Natascha Freundl. Wir melden uns schon gleich wieder im Festival Radio im Gespräch mit den beiden Journalisten Vassili Golot und Paul Ronsheimer. Wir sind zurück mit dem Festival Radio live vom Internationalen Literaturfestival Berlin und zu Gast bei mir sind jetzt zwei deutsche Journalisten, die absolute Experten sind, wenn es um die Ukraine geht. Wassily Golod leitet das ARD-Studio in Kiew und ist durch seine bewegenden Reportagen, Analysegespräche und klaren Social-Media-Kommentare einem Millionenpublikum bekannt. Und Paul Ronsheimer, stellvertretender Bild-Chef und Kriegsreporter. Paul ist seit Kriegsbeginn immer wieder in der Ukraine, war unzählige Male an der Front und in seinem Podcast Ronsheimer spricht er regelmäßig mit Expertinnen und Experten über die Lage im Land. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön, guten Abend.
Danke für die Einladung.
Wassily, du bist kurze Unterbrechung eigentlich seit 2022 in Kiew. Wir kennen dich im gut sitzenden Anzug wie heute Abend, wenn du Zelensky interviewst und im khakifarbenen Fleece-Pullover und schusssicherer Weste an der Front. Oft mit Sorgenfalten im Gesicht. Was haben diese 3 Jahre mit dir gemacht und was motiviert dich auch weiterhin in Kiew zu bleiben?
Diese 3 Jahre haben mich verändert, wie, glaube ich, alle, die in der Ukraine sind, regelmäßig in der Ukraine sind, über dieses Land berichten. Die Dinge, die ich gesehen habe, erlebt habe, immer noch erlebe, die sind schwer in Worte zu fassen. Also wenn du vor einem Wohnhaus stehst, wo eine russische Rakete eingeschlagen ist, wo Kinderleichen rausgetragen werden, Leichen von anderen Zivilisten, die bei diesem Angriff getötet worden sind. Und vor allem du siehst dann Angehörige, die das alles mit ansehen müssen und trauern. Und dieser erste Schock, das geht dir nicht aus dem Kopf. Oder wenn du Leute interviewst und triffst für die Reportagen und dann erfährst du, die Person wurde getötet, lebt nicht mehr, obwohl sie vorher kein Zivilist war, vorher kein Soldat war, sondern ein normaler Zivilist und nur angefangen hat zu kämpfen, um das Land zu verteidigen.
Ich erinnere mich an eine Reportage, wo du eine Familie wieder getroffen hast nach einem Jahr und der Mann in der Zwischenzeit verstorben war. Paul, in deiner Berichterstattung merkt man auch immer wieder, wie sehr dir die Ukraine und die Bevölkerung ans Herz gewachsen sind. Ein Land, das sich seit 3 Jahren konsequent gegen die Invasoren verteidigt und sich selbst als Schutzschild Europas versteht, hat ein besonderes Mindset, könnte man sagen. Stichwort Resilienz. Der Militärhistoriker Thorsten Heinrich hat neulich in deinem Podcast gesagt, dieser Krieg wird in den Köpfen entschieden. Wie hat sich dieses Mindset der Ukrainerinnen und Ukrainer in der letzten Zeit verändert?
Also mein Eindruck ist schon, dass es sich sehr verändert hat. Ich erinnere mich an die ersten Tage des Krieges, als wir in Kiew waren, die Stadt komplett leer und ganz viele junge Männer dort waren, die gesagt haben, sie wollen jetzt ihre Stadt verteidigen. Und da war es nicht das Thema, zumindest mit denen, denn ich dort war, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht kämpfen oder sie wollen das Land verlassen. Das spielte da keine Rolle, sondern das war, wir müssen hier unser Land jetzt verteidigen. Und je länger der Krieg ging, desto häufiger habe ich das gespürt. Erstens die Müdigkeit an der Front bei vielen Soldaten, die ja teilweise auch schon seit 2014 dort stationiert sind. Ich habe das erlebt auch bei Freunden von mir, die gesagt haben, ich möchte mein Leben nicht für eine Kleinstadt im Donbass verlieren. Gleichzeitig gibt es aber immer noch Hunderttausende, Millionen Menschen, die sagen, natürlich verteidigen wir unser Land und es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Aber ich spüre schon eine immer größer werdende Müdigkeit bei den Soldaten. Ich fahre meist einmal im Monat oder manchmal auch alle 2 Monate in die Ukraine und ich spüre da diese Veränderung. Also das ist also zumindest an der direkten Kriegsfront sehr zu spüren und auch diese unterschiedlichen Eindrücke, die man hat, wenn man in Kiew ist und wenn es in Kiew keinen Raketenangriff gibt oder keinen Drohnenangriff, ist es eben immer noch eine pulsierende Stadt. Und dann auf der anderen Seite, wenn man dort an der Front ist und sich eben im Osten etwas ganz anderes zeigt. Und diese verschiedenen Welten in einem Land sind, glaube ich, auch nicht ganz leicht für die Bevölkerung. Mhm.
Kommen wir mal ganz kurz auf die internationale Großwetterlage zu sprechen. Das Treffen von Putin und Trump in Alaska, sicherheitsgarantierende Koalition der Willigen, Zelenskys 2. Besuch, geglückter Besuch im Weißen Haus und dennoch am Lebensalltag, wie Paul schon sagt, für die Menschen ändert sich wenig. Wassily, wie beobachtest du diese Kriegsmüdigkeit im Land? Du berichtest ja immer wieder von der Enttäuschung auch, dass sich viele im Stich gelassen fühlen, auch vom Westen. Die meisten glauben einfach auch nicht mehr an eine Rückeroberung des Donbass oder der Krim.
Es ist völlig richtig, was Paul sagt. Die Menschen sind erschöpft, sie sind zermürbt und auch in Kiew, wo ganz lange die Leute gedacht haben, okay, das ist die sicherste Stadt der Ukraine, da ist die meiste Flugabwehr. Da erleben wir jetzt seit Monaten immer größere, heftigere Angriffe mit hunderten Drohnen, mit Raketen kombiniert. Du hockst da im Flur in der Nacht, hörst die ganze Zeit Explosionen. Die Flugabwehr wehrt zwar einiges ab, aber es ist so viel, weil Russland immer mehr produziert, dass es einfach schwierig ist, alles abzuwehren. Und das ist genau das Problem, was die Menschen sagen. Die sagen, okay, wir sind dankbar für die Flugabwehr, aber wir brauchen doch Mittel, um diese russischen Drohnenfabriken auch zerstören zu können, damit Russland nicht bald mit 2000 Drohnen angreift. Und die Hoffnung in Richtung USA, die ist wirklich völlig verschwunden mit Blick auf Trump, auch nachdem Putin da der rote Teppich in Alaska ausgerollt wurde. Es gibt weiter Hoffnung mit Blick auf Europa. Es gibt eine große Dankbarkeit für Deutschland, dass es ein verlässlicher Partner ist, aber man wünscht sich einfach konkrete Ansagen. Es wird abstrakt über Sicherheitsgarantien gesprochen, aber die Menschen in der Ukraine fragen sich, wer ist denn bereit, was zu tun, um die Sicherheit dieses Landes in Zukunft zu verteidigen?
Mhm. Paul, vergangene Woche sind über 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Polen hat ein Verfahren nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Russland weist jede Schuld natürlich von sich. Trump sagt, vielleicht war es ein Versehen. Neue Lage also, Putin testet die Ostflanke. Was erwartest du für diesen Herbst?
Oh, das ist eine weitgehende Frage. Also erst einmal zu diesem Drohnenangriff. Ich habe in dieser Woche den polnischen Präsidenten dazu interviewt, die fest sagen, sie haben die Geheimdienstinformationen, die klar beweisen, dass Russland dahinter steckt. Ich erwarte, dass Putin weiter versuchen wird, möglicherweise bestimmte NATO-Staaten auch tatsächlich zu testen. Ich denke, dass der hybride Krieg weitergehen wird, aber und das ist immer noch das, was am schlimmsten ist, denke ich, dass er weitere Zehntausende, Hunderttausende Soldaten in die Ukraine schickt und mit aller Gewalt versuchen wird, am Donbass weiterzukommen. Ja, und da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass es ihnen in Teilen gelingt, aber sehr viel langsamer, als viele Experten zumindest am Anfang des Krieges geglaubt haben.
Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil diese hybriden Angriffe, die mehr werden, die Paul anspricht, heute in Estland sind russische Flugzeuge in den estnischen Luftraum eingedrungen, waren für 12 Minuten dort. Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, aber es unterstreicht eben genau die These von Paul, dass Russland das immer weiter testen wird. Und auch da sagen die Menschen in der Ukraine, ihr solltet vorbereitet sein. Wir haben schon erlebt, was es bedeutet, wenn Russland Dinge testet. Dann gehen sie immer den nächsten Schritt weiter und das wird immer gefährlicher.
Heute sind wir bei einem Abend, der nicht mehr will, als die Arbeit der Ukrainerinnen und Ukrainer zu wertschätzen. Der Soldaten, der Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Journalistinnen, der Zivilbevölkerung natürlich auch ihr Durchhaltewille. Aber wie sieht es mit der Solidarität in Deutschland aus? Es wird ja gerade diskutiert, ob das Bürgergeld für Ukrainer gestrichen werden soll. Empathie und Solidarität sieht eigentlich anders aus. Vassili, was denkst du darüber?
Ist eine schwierige Frage. Ich bin in der Ukraine, ich berichte aus der Ukraine. Das ist eine Frage, die Menschen hier beschäftigt, die auch in der Gesellschaft diskutiert werden müssen. Ich war gestern in Leipzig, habe da auch in einer Sendung einen Anruf bekommen. Da hat auch eine Frau gefragt, was soll das denn, dass hier junge Männer sind, Ukrainer, die möglicherweise Bürgergeld bekommen. Und die Antwort ist ja auch nicht trivial. Es gibt Männer, wenn sie 3 minderjährige Kinder haben, dann dürfen sie das Land verlassen, dann dürfen sie hier sein. Arbeitet dieser Mann ja oder nein? Ich würde das jemandem auf der Straße nicht ansehen, ob er arbeitet oder Bürgergeld bekommt. Das heißt, es sind, glaube ich, Dinge, wo auch viel Stimmung gemacht wird, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Ich sehe gleichzeitig sehr, sehr viele Menschen, Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich engagieren in dieser deutschen Gesellschaft, hier arbeiten, hier ihren Beitrag leisten, große Dankbarkeit zeigen. Also ich glaube, da sollten wir ein bisschen in dieser ohnehin aufgeheizten Stimmung gerade einfach ein bisschen vorsichtiger sein und uns auf das besinnen, was uns gemeinsam stark macht.
Wie siehst du das, Paul? Müssen auch die Deutschen ihr Mindset verändern, wenn man auf das Schneckentempo auch schaut bei der Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und auch den Aufbau der Bundeswehr betrachtet, dann wird man den Eindruck irgendwie nicht los. Hierzulande denkt man, wir haben noch alle Zeit der Welt. Dabei sagt der Historiker Sönke Neitzel ja ganz klar, es kommt auf die kommenden 3 Jahre an.
Ja, mich erinnert das Ganze an die Debatten, die wir eigentlich seit 2013 führen, also seit dem Maidan, wo es dann die Annexion auf der Krim gab, was zunächst Menschen nicht glauben wollten. Ich habe damals von dort berichtet, dann in Donetsk, die sogenannten Separatisten, die auch schon damals russische Soldaten waren, zumindest zum großen Teil. Und dann war die Aussage, naja, wartet mal ab, sie werden irgendwann Kiew angreifen. Und dann war die Reaktion hier in Deutschland, niemals würde das passieren. Und ähnlich nehme ich die Reaktion auch jetzt wahr, was die Bedrohung angeht. Dann wird gesagt, ja, Moment mal, aber die russische Armee, die kommt doch da schon kaum weiter. Wie sollen die denn hier angreifen? Also da wird auch sehr vereinfacht, ja, wenn man sich nämlich die Entwicklung des russischen Militärs anschaut und auch zu was sie in der Lage wären. Da haben wir eben klare Daten und klare Hinweise, dass sie angreifen könnten. Und das erstaunt mich schon, dass dieser Schockmoment des 24. Februars so schnell dann doch in Vergessenheit geraten ist und dass so viele Menschen wieder sagen, naja, es wird schon nicht passieren und wir sind weit weg und wir haben damit eigentlich doch gar nicht so viel zu tun und die müssen doch jetzt auch mal Frieden machen und überhaupt, die Ukrainer sollen auch das tun und naja, und Putin ist ja vielleicht auch, also die anderen haben doch auch irgendwie ein bisschen Schuld. Also diese wiederkehrenden Debatten, die wir eigentlich seit 2013 führen, die kommen jetzt wieder und dazu kommt das weniger werdende Interesse. Das merken wir natürlich auch in der Berichterstattung, egal ob im Fernsehen, in den Zeitungen, im Podcast. Du merkst, wenn es um die Ukraine alleine geht, also das, was dort an der Front passiert, das, was den Menschen passiert, die Schicksale, dass viele Menschen da eigentlich nicht mehr hinschauen wollen. Also sie schauen noch hin im Sinne von, wenn es eine Analyse gibt, was macht Putin als nächstes, aber im Sinne von die menschlichen Schicksale, Vassili auch immer wieder aufgreift, das ist immer schwieriger, da ein Interesse zu finden.
Ich glaube, das hängt zusammen. Deine Analyse ist richtig, dass dieser Schockmoment weg ist. Der ist ja auch weg in der Ukraine in gewisser Weise. Das Problem ist, glaube ich, dass einfach die Dinge sich wiederholen. Also ich stehe manchmal da und erzähle was in einer Schalte, das ich fast wortwörtlich so im Jahr 2022 gesagt habe. Und jemand sitzt in Deutschland, guckt sich das an und denkt sich...
Und auch die Bilder im Osten.
Genau, die Bilder. Dann, und du fühlst dich ja hilflos. Gerade wenn du weit weg bist, du siehst diese... als zum Beispiel der Angriff auf das Regierungsgebäude, auf das Ministerkabinett war, war ich gerade nicht in der Ukraine. Und ich sehe diese Bilder morgens und das sind 300 Meter Luftlinie aus meinem Büro. Also ich kann dieses Gebäude aus meinem Büro sehen. Und ich rufe natürlich direkt erstmal alle Kolleginnen und Kollegen an und spreche mit denen darüber. Aber von hier aus betrachtet ist das sozusagen ein weiteres Gebäude, wo wieder was eingeschlagen ist. Und deshalb hatten wir auch so viel Berichterstattung, als die Dynamik, die scheinbare Dynamik durch die möglichen Friedensgespräche kam. Da war dann plötzlich wieder großes Interesse, weil die Leute Hoffnung hatten, da passiert was. Aber die Realität ist, da passiert nichts, weil Russland weiterhin diesen Krieg führen will und Russland wird diesen Krieg nur dann beenden, wenn der Druck groß genug ist und der bleibt leider aus.
Paul Ronsheimer, Vassili Golot, vielen Dank für euren Besuch in Radio 3.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Silver Ocean and Golden Sun in the Blue. Crystal sky, take over the precious stones that you'd like to buy. Sweet central scents and wind in your hands, and so for the rain, this cover a brand new feeling, a brand new day. I say try another kind of.
Das ILB Festival Radio nähert sich dem Ende nach 6 Tagen Sendung live aus dem Haus der Berliner Festspiele. Und als meinen letzten Gast begrüße ich einen ganz alten Bekannten von mir, den ukrainisch-deutschen Musiker und Buchautor Juri Gutschi. Hallo Juri.
Guten Abend.
Durch dein Kriegstagebuch, die Kolumne im Tagesspiegel, hast du wie kaum ein anderer über den Seelenzustand deiner Heimat im Krieg berichtet. Und du bist heute live on stage. Reden wir später nochmal drüber. Erstmal würde ich gerne mal mehr erfahren über deine regelmäßigen Reisen in deine Heimatstadt Charkiw, Frontstadt, die sich tapfer verteidigt und Ort der künstlerischen Kreativität. Seit Kriegsbeginn hast du dort zusammen mit dem Schriftsteller und Musiker Serhiy Jadot da haben 4 Alben aufgenommen. Wie können wir uns diese Zusammenarbeit vorstellen?
Es wäre unmöglich, wenn ich nicht in Berlin manche Sachen vorproduzieren würde. Serhiy macht seine Arbeit in Charkiw, meistens sind das Texte. Ich komponiere die Songs und dann fahre ich nach Charkiw, damit wir eben Serhiy und Charkiwer Musiker auch aufnehmen. Es waren bei dem Skovorodenz-Album, das Album davor 2023, 30 Leute, die mitgemacht haben. Also wow. Alleine der Chor von 10 Personen mindestens. Ja, so ungefähr. Also eigentlich Studioarbeit unter der Erde, damit wir auch soundtechnisch keine Probleme kriegen mit russischen Raketen und so weiter.
Der heutige Abend ist der ukrainischen Autorin und Journalistin Viktoria Amelina gewidmet, die 2023 von einer russischen Rakete ermordet wurde. Du hast sie persönlich gekannt, denn ihr habt vor dem Krieg zusammen an einer Künstlerresidenz in Charkiw teilgenommen. Was war sie für ein Mensch und was für eine Beziehung hattet ihr?
Wir kannten uns nur flüchtig, muss ich sagen, aber es ist ein Gefühl, also ich glaube, wir waren im gleichen Bubble sozusagen und haben uns ein paar Mal getroffen, aber wir waren tatsächlich in Charkiw in diesem Schriftstellerhaus Slovo, das Haus mit einer dunklen Geschichte, wo gerade die Künstlerresidenz des Charkiwer Literaturmuseums seit ein paar Jahren ist. Es ist das Haus, was 1929 fertig erbaut wurde, nur für SchriftstellerInnen und ihre Familien, und die meisten von ihnen wurden in den 30ern vernichtet.
Du hast ein neues Buch mit im Gepäck, ein Aquarium voller Schlüssel. Es ist ein ganz besonderes Buch, eine Art Dialog mit deinem verstorbenen Vater. Im Zentrum stehen Erinnerungen und Fotografien von einem Charkiw, das es heute so nicht mehr gibt. Erzähl uns die Geschichte, wie du zu diesen Fotos überhaupt gekommen bist und was die Fotos eigentlich erzählen.
Mein Vater war ein begabter Fotograf und der hat eigentlich fast sein ganzes Leben lang fotografiert, ab den 50ern quasi. Er hat, glaube ich, seine erste Kamera bekommen, als er 14 war. Und seitdem fotografierte er überwiegend in Charkiw, und ich habe diese Fotos nach seinem Tod entdeckt, leider. Also das waren keine Fotos, das waren die Dias und die Negative. Und die Negative habe ich nach und nach entwickeln lassen und einscannen lassen. Und es war schon eigentlich der große Krieg, die Vollinvasion ist schon angefangen. Ich habe sie dann nach und nach jede paar Wochen bekommen mit einem Link von diesem Fotolabor und sah da die Stadt, in die ich jetzt regelmäßig fahre. Und ich habe sie, glaube ich, jetzt mit anderen Augen betrachtet. Also ich kannte manche Bilder aus Familienalben, manche auch nicht. Viele sind auch vor meiner Geburt entstanden. Es ist eine Art vielleicht Familienalbum, aber nicht nur. Aber selbst bei den Fotos mit der Familie sieht man im Hintergrund Sachen, auf die ich vielleicht früher anders geachtet hätte oder beziehungsweise gar nicht geachtet. Und genau, und ich glaube, also beim Betrachten dieser Bilder fühlte ich plötzlich, also ich hätte mir gerne meinem Vater von meiner Reise nach Charkiw jetzt erzählt, den letzten. Und so ist das Buch entstanden, Schritt für Schritt, Seite für Seite, Fotos aus Charkiw der 60er, 70er, Geschichten aus Charkiw der 2020er.
Yuri Gurzhy steht heute Abend nicht als Schriftsteller, sondern als Musiker auf der Bühne. Er wird die große Gala zur Solidarität für die Ukraine begleiten. Danke, Yuri, dass du mein Gast warst. Mein Dank geht auch an das gesamte Radio 3 Team, die diese 6 Sondersendungen möglich gemacht haben. Festivalreporter Max Winkler, Steffen Brück in der Redaktion, die beiden Literaturredakteurinnen Anne-Dore Krohn und Natascha Freundl und last but not least natürlich Christina Renard und Doreen Luther in der Technik und auch Dorothea Behring vom ILB. Thank you, gracias, dziękuję bardzo, sagt Łukasz Tomaszewski. Bis zum nächsten Jahr, und wir verabschieden uns mit einem Goodbye und wie sagt man auf Ukrainisch? Do widzenia?
Do pobaczenia.
Do pobaczenia.